Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Ich muss das noch schnell einstellen. Wir sind unglaublich dankbar und freudig, heute hier zu sein. Wir wurden in den Frühlingsferien von Martin und Anna eingeladen und vielleicht habt ihr den ursprünglichen Flyer gesehen, da stand drauf Überraschungsgäste, was wahrscheinlich einfach bedeutete, dass wir sehr überrascht waren, als wir eingeladen wurden. Nämlich ein reformierter Pfarrer an einem katholischen Weltfamilientag und eben auch Anfänger in Sachen Erziehung mit einem Impuls zum Thema christliche Familie. Da waren wir überrascht, aber wir sind sehr freudig. Wir haben auch aus zwei Gründen zugesagt, nämlich wegen unserer Freundschaft zu Itens. Ah ja, das kommt nachher auch noch gerade. Und auch unserer Zuneigung zu diesem Ort. Wir waren schon oft in Einsiedeln und haben hier viele Momente auch der Gottesbegegnung und des Miteinanders von christlichen Brüdern und Schwestern erlebt. Also wir haben ein großes Herz für die Ökumene, für die Kirche in der Schweiz. Und das zeigt sich auch daran, dass Andreas zuerst an einer katholischen Fakultät Theologie studiert hat und erst nachher als reformierter Pfarrer das Vikariat. Und eben aktuell arbeitet er am Zentrum für Glaube und Gesellschaft an der Uni Fribourg, aber wir sind in der reformierten Gemeinschaft in der pastoralen Leitung tätig in Biel. Heute werdet ihr zudem merken, dass wir gerne aus verschiedenen Quellen schöpfen, aus der christlichen Tradition. Die Wüstenväter und Wüstenmütter sind uns sehr wichtig. Auch die Konzilstexte lesen wir gerne und auch die gegenwärtige orthodoxe Theologie. Also ihr werdet merken, dass wir da verschiedene wertvolle Schätze am Entdecken sind. Zweitens haben wir auch zugesagt, im Wissen, dass wir als Familie Lernende sind auf dem Weg. Wir haben da diese drei Kinder. Anna ist 7, Lisa ist 5 und Raphael ist gerade 4 geworden. Und das war letzte Woche oder vorletzte Woche, haben wir es nicht ganz auf den Santis geschafft, aber zumindest so in die Nähe. Sie werden heute auch gekommen, aber Anna ist heute Morgen aufgewacht und war krank. Und da haben wir spontan umdisponiert, dass meine Mutter heute zu Ihnen schauen kann. Also sonst wären Sie auch gerne da gewesen. Große Ziele, kleine Schritte. Das wird das Thema sein von heute Morgen. Und wir werden versuchen, euch ein bisschen Anteil zu haben daran, wie wir uns ausrichten, immer wieder aufrichten, wenn wir hinfallen. Und wir werden versuchen, so vom Kleinen zum Großen, von innen nach außen, unseren Impuls in drei Teile aufzubauen. Zuerst kommt ein Teil über das Ich, also dass ich selbst in der Schule von Gott bin. Zweitens kommt ein Teil über die Kernfamilie und die Idee, dass die Familie eigentlich die kleinste Zelle der Kirche ist. Und dann kommt ein Teil über die Gemeinschaft und so das Motto, es braucht ein Dorf, um Kinder zu erziehen oder ein Kind zu erziehen. Das wird so der dritte Teil sein.
Wir starten mit dem ersten Teil. Ich selbst, Teil in Gottes Schule. Papi, lass dich nicht treiben und vergiss nicht, dass ich dich gern habe. Das die Worte von meiner Tochter Lisa. Sie ist 5 an mich jeden Morgen, jeden Abend, immer wenn ich das Haus verlasse und mich verabschiede. Immer das gleiche Ritual und das seit Monaten. Zu Beginn muss ich natürlich schmunzeln, weil es sich um eine Spiegelung handelte. Es sind exakt die Worte, die ich ihr als 2- bis 3-Jährige mehrmals gesagt habe, bevor sie in die Spielgruppe ging, als Erinnerung an sie im Umgang mit ihren Emotionen. Jetzt höre ich diese Worte immer und immer wieder, täglich fast mantraartig, wie das Schema Israel. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen bleiben und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf den Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du dich erhebst. Ironischerweise ist es jetzt meine Tochter, welche mir die Wahrheit immer wieder einschärft. Es ist eine konstante Erinnerung, wenn ich das Haus verlasse, wenn ich mich schlafen lege, wenn ich verreise, eine Erinnerung an das, was wirklich wesentlich ist. Denn es sind viele äußere Eindrücke, die tagtäglich auf uns einprassen. Und wie leicht bin ich doch abgelenkt und verliere den Fokus. Wie leicht lasse ich mich zerstreuen oder eben treiben, sei dies in meinen Gedanken, bei der Arbeit oder auch zu Hause in der Familie. Lass dich nicht treiben und vergiss nicht, dass ich dich gern habe. Von diesem Satz lerne ich genauso wie meine 5-jährige Tochter. Die Gefahr der inneren Zerstreuung, Verwirrung und sich von allen möglichen Eindrücken, Ideen, Trends und Theorien treiben zu lassen, hat sicherlich in den letzten Jahren nochmals zugenommen. Vieles ist in Bewegung, ja vieles ist in Fluss. Gesellschaftliche Konventionen dürfen und sollen neu durchdacht werden und hinterfragt werden. Wo und an was ich mich orientiere, scheint irgendwie gerade auch für eine junge Generation nicht mehr ganz so einfach zu sein. Es scheint irgendwie diffuser zu werden. Und da scheint das biblische Wort aus dem Buch der Sprüche im 4. Kapitel einen Kontrapunkt zu setzen. Mein Sohn, achte auf meine Worte, zu meinen Reden neige dein Ohr. Lass sie nicht aus deinen Augen, bewahre sie in deinem Herzen. Die Ermahnung in Sprüche 4 geht dann weiter und ruft uns auf, unser Herz zu behüten, auf das zu achten, was wir sagen und auf wen wir hören. Und unsere Augen sollen geradeaus schauen. Es ist eine klare Aufforderung, sich nicht von allen Meinungen, Ideen und Trends der Zeit prägen zu lassen, sich nicht zerstreuen zu lassen, sondern geradlinig und fokussiert vorwärts zu gehen. Was hat das jetzt mit Erziehung zu tun? Ich glaube, dass dieses Wort zuerst etwas mit mir und mit uns als Eltern zu tun hat. Denn wie leicht sind wir ablenkbar und müssen uns angesichts der Gefahr, sich treiben zu lassen, immer wieder fokussieren. Was uns als Ehepaar dazu wichtig geworden ist, ist, dass wir das Wort aus Sprüche 4 anwenden, und wie wir das machen, das möchten wir gerne mit euch teilen. Dazu versuchen wir uns unter anderem immer wieder vom Wort Gottes ansprechen zu lassen, aber auch von verschiedenen Texten aus der katholischen bzw. der gesamten christlichen Tradition. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, heute Morgen viel mehr andere zu Wort kommen zu lassen, da wir, wie erwähnt, in Sachen Kindererziehung, Elternschaft noch in den Kinderschuhen stecken. Unsere Hoffnung ist es, dass es jetzt nicht in einer Zitatschlacht ausartet, sondern in allem trotzdem irgendwie ein roter Faden sichtbar wird. Wir lassen euch also an den Inspirationen und Schätzen teilhaben, die wir selber auch erst am Entdecken sind. Sarah hat bereits erwähnt, dass uns die Tradition der Wüstenväter und Mütter zu einer Quelle wurde, aus welcher wir gerne schöpfen. Ein Wort, das uns vor einigen Wochen unsere Aufmerksamkeit ergriff und das gut als Leitwort für diesen ersten Teil passt, stammt von Abba Hypercius. Er sagte einmal: Derjenige, der andere durch Taten und nicht durch Worte lehrt, ist wirklich weise.
Derjenige, der andere durch Taten und nicht durch Worte lehrt, ist wirklich weise. In meinem Alltag kommt es zu folgenden Szenen. Es nervt mich, wenn ihr so genervt miteinander sprecht. Beklage ich mich, sichtlich genervt, bei meinen Kindern, die sich gerade in einen Streit verwickelt haben. Oder könnt ihr etwas mehr Geduld miteinander haben, und zwar sofort? Und noch etwas zugespitzter, seid jetzt endlich ruhig, rufe ich durch die Wohnung, um den Lernpegel meiner Kinder zu übertönen. In all diesen Situationen merken dann meine Kinder, dass sie ihr Verhalten ändern müssen, sonst nervt sich Mama oder sie wird ungeduldig oder sogar laut. Und selbstverständlich lernen sie dann nicht viel aus diesen Situationen, sondern fühlen sich, also im besten Fall ändern sie dann ihr Verhalten, aber sie fühlen sich eigentlich mit ihren Problemen und Herausforderungen allein gelassen. Nach etwa 8 Jahren Elternschaft haben wir jetzt das Prinzip verstanden, dass wir als Eltern in erster Linie herausgefordert sind, Lernende zu sein, wenn wir erziehen wollen. Denn wir können unseren Kindern nur das mitgeben, was wir selber auch leben. Wollen wir unseren Kindern eine gute Lebensführung mit auf den Weg gehen und wünschen wir, dass die Neigungen ihrer Seelen von den Tugenden des Reich Gottes geprägt sind? Das heißt konkret Glaube, Liebe, Hoffnung, Gerechtigkeit, Mut, Bescheidenheit, Weisheit, all die wunderbaren Sachen. Dann hat das ganz konkret etwas mit uns und unserem Alltag zu tun. Wir lehren unsere Kinder durch unseren Lebenswandel und die vielen Interaktionen, die wir tagtäglich mit ihnen haben. Mit jedem noch so kleinen Schritt, den wir mit unseren Kindern gehen, prägen wir sie vom Augenblick der Empfängnis bis zum Moment, wo wir dieses irdische Leben hinter uns lassen. Wir haben ganz viele Momente, in denen wir die Verbindung zu ihnen stärken können, Gottes Wahrheiten weitergeben können und sie eben auch an diese langfristigen Ziele erinnern können, auf die wir irgendwie hinstreben. Ein Ort, wo das bei uns zu Hause praktisch wird, ist die Gastfreundschaft. Also Andreas und ich, wir beherbergen sehr gerne Gäste. Merkt euch das, wenn ihr mal nach Biel kommt. Und mittlerweile ist jedes Familienmitglied an diesem Anliegen beteiligt. Sei dies bei den Vorbereitungen oder auch beim Einladen. So kommt es vor, dass unser Vierjähriger im Park, direkt neben unserem Haus, also wir wohnen so mitten in der Stadt, neben einem Altersheim, und dann beobachtet er einen Senior beim Boccia spielen und lädt ihn spontan zum Nachtessen ein. Dieser spezifische Senior ist jetzt so viel gesehener Gast bei uns zu Hause und unsere Kinder haben ihn auch am 24. Dezember zum Weihnachtsfest bei uns eingeladen. Wer könnte da noch Nein sagen? Also das ist so jetzt wirklich das Anliegen, das von oben bis unten geteilt wird und das freut uns sehr.
Als Eltern haben wir gemäß dem orthodoxen Professor für praktische Theologie Philipp Mamalakis drei Möglichkeiten, um unsere Kinder zu lehren. Wobei eine klare Hierarchie besteht. Die erste Möglichkeit ist deutlich die effektivste, dann die zweite und dann die dritte. Die zentralste und wichtigste Art, unsere Kinder zu lehren, ist die Art, wie wir selbst leben. Wie erleben uns unsere Kinder? Und dann als zweites kommt die Art, wie wir uns unseren Kindern gegenüber verhalten, wie wir mit ihnen kommunizieren, wie wir mit ihnen interagieren. Und dann als drittes und unwesentlichstes ist letztlich das, was wir sagen. Kinder lernen also am meisten durch unser Leben und dadurch, wie wir auf ihr Verhalten reagieren. Indem wir respektvoll, gelassen, aber doch konsequent antworten, wenn sie sich streiten, frech werden oder beim vierten Mal nicht auf uns hören, lernen Kinder, dass wir für sie sind und sie bedingungslos lieben. Interessanterweise lernen Kinder mehr von der Art und Weise, wie wir in schwierigen Momenten mit ihnen umgehen, als wenn alles gut läuft. Mitten in den täglichen Auseinandersetzungen lehren wir sie am wirkungsvollsten, wenn wir darin mit ihren Gedanken, mit ihren Emotionen, mit ihren Gefühlen in Verbindung kommen. Wenn wir schließlich zum Essen uns hinsetzen und jemand die Milch umstößt oder unser Jüngster sein Essen auf den Fußboden schüttet, weil er gerade satt ist, gerade dann lernen unsere Kinder, ob Geduld wirklich eine Tugend ist. Die Tugend der Geduld lernen Kinder, und das ist unsere Erfahrung, nicht in Zeiten, in denen alles prima läuft, alle gut miteinander auskommen und jeder kriegt, was er will. Selbstbeherrschung oder Großzügigkeit lernen Kinder nicht, wenn alle ihre eigenen Spielsachen haben und niemand etwas teilen muss. Die herausforderndsten Momente der Erziehung sind tatsächlich die bedeutendsten Momente. Es handelt sich nämlich um die Situationen, in denen wir unseren Kindern nahebringen können, wie man in der Welt lebt und liebt. Die Fehltritte unserer Kinder sind keineswegs etwas, das es zu vermeiden gilt. Es sind ja Kinder, im Gegenteil. Sie bieten uns die ergiebigsten Gelegenheiten, ihnen etwas mitzugeben. Und das sind wir am Lernen. Und ehrlich gesagt, manchmal ganz mühsam. Sarah und ich müssen uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass wir es sind, die in der Schule Gottes sind. Und wir uns als Lernende verstehen müssen. Hoffentlich Lernende, die sich immer weniger treiben lassen, wie mich meine Tochter zu erinnern pflegt. Der heilige Porphyrius geht dann noch einen Schritt weiter und spitzt das zu. Er sagt, die Heiligkeit der Eltern ist der beste Weg, um Kinder im Herrn zu erziehen. Und da haben wir noch sehr viel Luft nach oben, glaubt uns. Aber wir sind dran, mit vielen kleinen Schritten, im Wissen, dass Heiligkeit nicht etwas ist, das wir uns selber aneignen können, dass wir uns noch ein bisschen mehr am Riemen reißen müssen, sondern dass Heiligkeit eine Frucht ist aus der Nähe zu Gott. Ähnliche Worte findet man übrigens auch im Katechismus der katholischen Kirche. Dort lesen wir, Im Schoß der Familie sollen die Eltern durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die ersten Glaubensboten sein und die einem jeden eigene Berufung fördern, die geistliche aber mit besonderer Sorgfalt. Und weiter, die Familie ist so die erste Schule des christlichen Lebens und eine Art Schule reich entfalteter Humanität. Hier lernt man Ausdauer und Freude an der Arbeit, geschwisterliche Liebe, großmütiges, ja wiederholtes Verzeihen und vor allem den Dienst Gottes in Gebet und Hingabe des Lebens. Diese Schule, für welche sich wohl die meisten von euch eingeschrieben haben, nennt das Zweite Vatikanische Konzil nach einem alten Ausdruck Ecclesia Domestica, die Hauskirche. Es handelt sich um die kleinste Zelle von Kirche, welche durch das Sakrament der Ehe auf das Geheimnis der Einheit und der fruchtbaren Liebe zwischen Christus und der Kirche hinweist. Und das ist eine ungeheure Berufung, die ihr Katholiken da habt. Im Wissen darum, dass keine Familie eine himmlische Wirklichkeit ist, wie das Papst Franziskus im nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitia formuliert. Er geht dann weiter, Papst Franziskus ist darum bemüht, das eigentliche Ziel, ja die Vision von Familie so zu formulieren und lebendig zu halten, dass es über uns hinausgeht, dass es über unsere Grenzen geht. Und so betont er, eine gut gelebte Gemeinschaft in der Familie ist ein echter Weg der Heiligung im gewöhnlichen Leben, wie auch des mystischen Wachstums, ein Mittel zu inniger Vereinigung mit Gott. Und wie passiert das? Indem wir uns bemühen um die kleinen Schritte als Schülerinnen, als Schüler von der Schule, in die wir hineingestellt wurden. Ich zitiere nochmals Amoris Laetitia. Denn die Gegenwart des Herrn wohnt in der realen, konkreten Familie mit all ihren Leiden, ihren Kämpfen, ihren Freuden und in ihrem täglichen Ringen. Ich schätze es sehr, wie realistisch der Papst hier ist. Die Spiritualität der familiären Liebe besteht aus Tausenden von realen und konkreten Gesten. In dieser Mannigfaltigkeit von Gaben und Begegnungen, die das innige Miteinander reifen lassen, hat Gott seine Wohnung. Diese Hingabe ist es, die Menschliches und Göttliches in sich eint, denn sie ist erfüllt von der Liebe Gottes. Letztlich ist die eheliche Spiritualität eine Spiritualität der innigen Verbindung, in der die göttliche Liebe wohnt.
Was heißt das jetzt für uns konkret? Auch da sind wir in kleinen Schritten am Entdecken, was es heißt, eheliche Spiritualität im Alltag zu leben und der göttlichen Liebe Raum zu geben. Das ist für uns, ehrlich gesagt, ein Mysterium, in das wir gerne hineinwachsen möchten. Drei Punkte sind uns mittlerweile darin wichtig geworden. Erstens das gemeinsame Gebet. Gemeinsames Gebet zeigte sich besonders am Anfang unserer Ehe und auch in der ganz Kleinkindphase als Herausforderung. So dass Andreas mich einmal enttäuscht fragte, betest du eigentlich gar nicht gern mit mir? Das war eigentlich nicht der Grund, aber wir hatten einfach nicht einen gemeinsamen Zugang gefunden. Es war auch ein bisschen die Art, dass ich wäre lieber so ein bisschen am Lobpreis machen oder vielleicht an verschiedenen Orten in der Wohnung frei beten. Und er hat lieber so immer den gleichen Ort und Stille werden vor Gott und auch das Entdecken von alten oder traditionsreichen Kirchentexten, Kirchengebeten. Mittlerweile haben wir im Psalmengebet und auch in freien Fürbitten eine Möglichkeit gefunden, uns auch gemeinsam auf Gott auszurichten, ihn anzubeten und unsere Anliegen vor ihm zu bringen. Und das ist uns sehr wichtig geworden und wir kämpfen auch darum in unserem Alltag. Zweitens sehen wir uns als Spiegel füreinander. Ein orthodoxer Mönch hat uns einmal zu Beginn der Ehe gesagt, wer den zölibatären Weg geht, wird durch den Heiligen Geist überführt. Wer verheiratet ist, hat dazu den Ehepartner. Mittlerweile ahnen wir, was er damit gemeint haben könnte. Und wir versuchen uns eben einen Spiegel vorzuhalten, uns gegenseitig anzusprechen, herauszufordern und auch Buße beieinander zu tun. Wenn wir nicht gerade zu müde oder zu sensibel sind und dann einfach nur beleidigt, was auch vorkommt. Und drittens, was uns wichtig geworden ist auf diesem Weg auch der ehelichen Spiritualität, ist, dass wir uns persönliche Momente der Stille nehmen. Wichtig für mich als Mutter oder Ehefrau, mich nicht treiben zu lassen, sind Klostermomente, in denen ich mir bewusst Zeit nehme, um zu reflektieren und Tagebuch zu schreiben. Sonst komme ich so in einen Maschinenmodus oder Tunnelblick und ich brauche dann Zeit, um in mich hineinzuhören, was beschäftigt mich, welche Emotionen kommen in welche Situation hoch, warum, wie gehe ich damit um. Und in solchen stillen Momenten lese ich die Bibel und versuche, ruhig zu werden vor Gott, damit ich sein Reden hören kann. Rund dreimal im Jahr gehe ich dazu so einen stillen Ort, Klosterfahr oder Seligpreisungen in Zug oder auch Canchon bei uns in der Nähe. Und vor einigen Wochen war ich in Saint-Loup bei den Diakonissen. Solche Klosterzeiten möchte ich nicht missen. Wichtig in diesem Zusammenhang sind mir auch Momente der Weiterbildung. Wir sind mittlerweile, ich wage es zu sagen, mit den Kindern so in einer Phase angelangt, wo die Nächte wieder besser werden und man auch ein bisschen mehr Energie und Freiraum hat. Und so habe ich mir letzten Sommer meinen Mut zusammengenommen und den CAS Grundfragen christlicher Existenz, also das tönt jetzt etwas kompliziert, aber begonnen, das ist auch vom Studienzentrum. Und da setze ich mich bewusst mit theologischen Fragen und auch biblischen Inhalten auseinander. Ist ein bisschen eine Herausforderung, aber ich merke, dass mir das auch gut tut, geistlich oder theologisch an etwas dran zu sein.
Der zweite Punkt, die Familie. Familie als kleinste Zelle von Kirche. Ich lese aus dem Katechismus. Heute in einer Welt, die dem Glauben oft fernsteht oder sogar Feind ist, sind die christlichen Familien als Brennpunkte lebendigen, ausstrahlenden Glaubens höchst wichtig. Diese Wichtigkeit der Familie als Ort, wo das Evangelium gelebt und gefeiert wird, war bereits in der alten Kirche weit verbreitet. Der Nordafrikaner Tertullian beschreibt im 2. Jahrhundert das Zusammenleben eines christgläubigen Ehepaars folgendermaßen. Welch schönes Zweigespann sind ein paar Gläubige. Die eine Hoffnung, ein Ziel ihrer Wünsche, einerlei Lebensweise und dieselbe Art des Dienstes haben. Sie beten zu gleicher Zeit, sie werfen sich zusammen nieder, sie halten zu gleicher Zeit das Fasten, sie belehren, sie ermahnen, sie tragen sich gegenseitig. Aus beider Mund ertönen Psalmen und Hymnen und sie fordern sich gegenseitig zum Wettstreit heraus, wer am besten dem Herrn Lob singen könne. Und da würde ich wohl eindeutig den Kürzeren ziehen, wenn es ums Singen geht. Weiter sagt er, dergleichen zu sehen und zu hören, ist ein Gegenstand der Freude für Christus. Solchen sendet er seinen Frieden. Die hier geschilderte und wohl etwas idealisierte häusliche Gebetspraxis unter Eheleuten steht in enger Verbindung mit dem öffentlichen Beten und der Liturgie in der Gemeinde. Was im Gottesdienst seinen Platz hat, wird in angepasster Weise ins Privatleben übernommen. Und dieser Text fordert auch uns stark heraus, was es heißt, eine Hoffnung, ein Ziel ihrer Wünsche, eine neue Lebensweise und dieselbe Art des Dienstes zu haben. Als Verheiratete werden wir eins. In Genesis 2 lesen wir, Mann verlässt Vater und Mutter, soll seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch. Paulus greift das wieder auf in Epheser 5. Und was das also heißt, eine Berufung zu haben als Ehepaar, das sind wir am Entdecken. Wie gesagt, an der gemeinsamen Spiritualität, im Sie beten zu gleicher Zeit, da sind wir uns am Einüben. Und das kann für uns zum Beispiel auch heißen, dass wir jeweils die schlafenden Kinder noch segnen, bevor wir zu Bett gehen. Einen ähnlichen Gedanken führt der Bischof Johannes Chrysostomus aus, der die Christen im 4. Jahrhundert aufruft, aus ihrem Haus eine Kirche zu machen. Und zwar durch die Lesung und Meditation des Wortes Gottes, gemeinsames Gebet und Weitergabe dessen, was man in der Kirche gehört hat. Wieder zu Hause werden zwei Tische bereitgestellt, sagt er. Ein Tisch für die Nahrung, der andere für die Schriftlesung. Der Ehemann wiederholt das, was gesagt worden ist. Die Ehefrau hört die Unterweisung. Naja, die Rollen könnten vielleicht heute auch ausgetauscht werden. Da bin ich reformiert. Auf diese Weise machst du aus deinem Haus eine Kirche. Und wenn ihr Psalmen, Gebete und Gesänge aus den Propheten rezitiert, kann man diese Versammlung zu Recht als Kirche bezeichnen.
Aus deinem Haus eine Kirche machen. Das finde ich schon ein herausfordernder Gedanke. Mit den Kindern beten und die Bibel lesen, da haben wir noch keine Patentlösung, aber wir machen kleine Schritte. Für uns heißt das, aus unserem Haus eine Kirche machen, aber auch, dass wir überhaupt ein Zuhause schaffen, an dem man sich wohlfühlt. Jemand hat uns vor etwa 5 Jahren gesagt, und jemand, dessen Meinung uns wichtig ist, eure Wohnung ist wie ein Bahnhof. Das war eher kein Kompliment, und seither setzen wir uns dafür ein, dass unser Haus ein Ort ist, an dem man auch ankommen kann. Dass viele Menschen kommen, ist ja nicht per se schlecht. Im Gegenteil. Doch wir möchten, dass Leute bei uns nicht nur auf dem Durchzug sind, sondern ein Zuhause finden bei uns und schlussendlich auch bei Gott. Ehrlich gesagt hat die Corona-Zeit in diesem Zusammenhang für uns auch herausfordernd und heilsam zugleich gewirkt. Ich bin sehr unternehmenslustig und mir fällt schnell die Decke auf den Kopf und plötzlich waren all diese Unterhaltungsmöglichkeiten weg. Ihr wisst das ja auch. In- und Outdoor-Spielplätze, IKEA, abmachen mit Freundinnen oder schwimmen oder so. Auch das sind wohl nicht an sich schlechte Dinge, aber wiederum stellt sich die Frage, bin ich getrieben von diesen vielen Möglichkeiten, auch von meiner Arbeit an der Berufsschule oder von den Freizeitangeboten, oder schaffe ich es, einen Raum zu schaffen, damit ein Zuhause entstehen kann, in dem man ankommen kann, in dem eine Kerze brennt, in dem man gerne verweilt und sich begegnen kann, ein Zufluchtsort, eine Burg im Sturm, ein Heiligtum. Das geschieht nicht, wenn ich gar nie zu Hause bin.
Die Familie ist auch ein Ort, an dem Ereignisse, Probleme und Schwierigkeiten des täglichen Lebens geteilt werden und vor Gott im Licht der Schrift bewegt werden. Berufliche Anforderungen, familiäre und gesellschaftliche Fragen und Aufgaben werden reflektiert. Man denkt gemeinsam darüber nach, was das Evangelium zu unseren Alltagssituationen zu sagen hat. In Familiaris Consortio, dem nachapostolischen Schreiben von Papst Johannes Paul II., lesen wir dazu: Die Entdeckung und Befolgung des Planes Gottes muss in Ehe und Familie gemeinschaftlich geschehen durch die menschliche Erfahrung der Liebe, die im Geiste Christi zwischen den Gatten, zwischen den Eltern und den Kindern gelebt wird. Aus diesem Grund muss, wie die große Kirche, auch die kleine Hauskirche ständig und gründlich in die Frohbotschaft tiefer eingeführt werden. Hieraus ergibt sich die Aufgabe einer fortwährenden Glaubenserziehung. Das Herausfordernde ist ja gerade, dass mich das Familienleben ständig dazu mahnt, mich zu verändern, in Verantwortung zu wachsen und im Glauben zu reifen. Familie ist eine Art Jüngerschaftsschule, Oasis, von der ich irgendwie nie diplomiert werde. Wie die Kirche, so ist auch die Familie auf dem Weg, ein pilgerndes Gottesvolk, Lernende und Entdeckende, was das Leben mit Christus bedeutet. Und in dieser Weise werden wir hoffentlich zu Familien und Menschen, die über sich hinaus auf etwas viel Größeres verweisen, auf den Schöpfer und Erlöser dieser Welt. Wir werden zu einer Gemeinschaft, die das Evangelium verkündet und auf diese Weise missionarisch unterwegs ist. Und in dem Maß, wie die christliche Familie das Evangelium annimmt und im Glauben reift, wird sie zu einer verkündigenden Gemeinschaft. Papst Paul VI. Hat in Evangelii Nuntiandi das einmal so formuliert: Die Familie muss wie die Kirche ein Raum sein, wo die Frohbotschaft weitergegeben wird und überzeugend aufleuchtet. Im Schoß einer Familie, die sich dieser Sendung bewusst ist, verkünden alle Familienmitglieder das Evangelium und empfangen es zugleich voneinander. Die Eltern vermitteln nicht nur ihren Kindern die Frohbotschaft, sondern auch die Kinder können diese ihren Eltern in besonderer Lebendigkeit wiederschenken. Eine solche Familie wirkt verkündigend auch auf viele andere Familien und auf die gesamte Umwelt, in der sie lebt.
Zu diesem Gedanken habe ich eine Ikone mitgebracht. Ich habe auch ein Bild. Ah ja, gut. Diese Ikone ist mir sehr lieb geworden. Ich habe sie von einer kleinen Schwester aus Biel erhalten. Die kleinen Schwestern sind eine Ordensgemeinschaft, die auf Charles de Foucault zurückgeht. Die Ikone zeigt Maria, die Jesus der Welt hinhält, ihn der Welt schenkt. Für die Spiritualität der kleinen Schwestern ist es zentral, dass Christus ein Kleiner geworden ist, ein Kind. Wir begegnen Christus im Unscheinbaren, im Alltäglichen, im Einfachen. Zudem streckt Maria ihren Sohn der Welt entgegen. Wenn immer ich diese Ikone anschaue, fordert sie mich heraus oder sie inspiriert mich, großzügig zu sein mit dem, was mir anvertraut worden ist. Auch wenn es bedeutet, dass ich loslassen muss, den Blick von mir und meinem Komfort oder meinen Bedürfnissen wegwende und mich auf andere ausrichte. Kommen wir zum dritten Punkt. Gemeinschaft. Es braucht ein Dorf, um Kinder zu erziehen. Wer das Melchior-Magazin aufmerksam liest, hat schon einmal einen kleinen Einblick in unser Familienleben erhalten. Martin Itten war einmal bei uns zu Hause und hat so auf der Suche nach verschiedenen Wohnformen unsere Wohngemeinschaft unter die Lupe genommen. Wir leben in Biel in einem Haus, in dem 13 Parteien unserer Gemeinschaft zusammenleben, um so einer Vorform des kommunitären Lebens ein bisschen eine Gestalt zu geben. Direkt neben unserer Wohnung wohnen die Dürrs. Und unsere Küchen sind mit einer Tür verbunden. Das heißt, wir müssen nicht einmal durchs Treppenhaus, um beieinander reinzuplatzen. In Biel nennt man das Wohnen auf Sockendistanz. Diese Wohnform birgt, wie man sich vorstellen kann, einige Herausforderungen. Konflikte sind vorprogrammiert. Andere Kinder nehmen die Spielsachen meiner Kinder, ohne zu fragen. Unsere Kinder sind im Treppenhaus zu laut, sie prellen mit dem Ball oder sie machen Klingelstreiche, wenn andere Mittagsruhe machen. Jemand hat mein Kind korrigiert, weil es nicht gegrüßt hat. Dabei war es doch müde oder hatte Hunger und musste die vielen Treppen hochgehen. Man kann sich sicher vorstellen, dass es auch sehr leicht ist, sich mit anderen zu vergleichen. Schöne Balkone oder neue Wohnungsdekorationen, auch lange Ferien und so, das fällt alles sofort auf. Und dann kommen noch die Fragen, kann man sich genügend abgrenzen? Hat man auch genügend Kontakte außerhalb der Gemeinschaft? Trotz all dem oder gerade wegen all dem sind wir überzeugt, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Gerade in einer Zeit, in der die Individualisierung und dadurch auch Einsamkeit stark zunimmt, sind wir überzeugt, dass es lebendige Gemeinschaften braucht, in denen eben das vorgelebt wird. Ich selbst bin auch schon gemeinschaftlich aufgewachsen, das heißt, dieser Lebensstil wurde mir von klein auf vorgelebt und ich habe bewusst und unbewusst von meinen Eltern schon viel gelernt. Remo Largo, der kürzlich verstorbene Kinderarzt und Autor vieler Erziehungsbücher, schreibt dazu, zu diesem Thema aus einer historischen Perspektive. Als ich dieses Zitat gelesen habe, hatte ich einen Freudenmoment, weil ich gemerkt habe, das zeigt gerade das auf, was uns wichtig ist. Historisch gesehen bestanden die Lebensgemeinschaften aus unterschiedlich großen Familienverbänden, in denen verschiedene Generationen und Verwandtschaftsgrade zusammenlebten. Sie umfassten 50 bis 500 Menschen, die sich von klein auf kannten und existenziell, sozial und kulturell auf das Engste miteinander verbunden waren. Die Mitglieder einer Sippe verfügten über eine gemeinsame Sprache, teilten Mythen über ihre Herkunft und die Welt, sie feierten Bräuche und Sitten, die sie im Verlauf der Zeit hervorgebracht hatten. Und jetzt die Veränderung. aus sozial, ökonomisch und kulturell aufs engste vernetzte Großfamilien und Lebensgemeinschaften, die 200.000 Jahre lang bestanden hatten, sind innerhalb weniger Generationen Kleinfamilien in einer anonymen Massengesellschaft geworden. Mit der Schwäche von Familien und Lebensgemeinschaft in der modernen Gesellschaft nehmen die emotionalen Verunsicherungen und die soziale Vereinsamung unter den Menschen immer mehr zu. Familie und Lebensgemeinschaft sind auch in unserer Welt zu einer geradezu lebenswichtigen Bedeutung, sind auch von einer lebenswichtigen Bedeutung. Zitat Ende. Genau aus diesem Grund wollen wir uns mit anderen Menschen verbünden. Mit Menschen unterschiedlichster Generationen, mit Menschen, mit denen wir Erfolge teilen, aber auch Schmerzen und Tiefpunkte mitleiden. Und auch mit Menschen, über die wir uns gelegentlich nerven und mit denen es Konflikte zu lösen gibt. Denn Liebe ist der Wille zur Gemeinschaft. Liebe wird in Gemeinschaft gelernt, mit ganz vielen kleinen Schritten. Vielleicht noch ein kleiner Einblick in mein Innenleben. Ich persönlich neige dazu, mir Sorgen zu machen. Auch wenn ich die Nachrichten lese, finde ich viel Anlass dazu. Und ich arbeite an einer Berufsschule, wo ich auch erlebe, womit Jugendliche konfrontiert sind im Internet oder in den sozialen Leben, Medien in den rasanten technologischen Entwicklungen, in der Frage nach Sinn oder auch Identität. Da bin ich tagtäglich irgendwie im Schulalltag auch damit konfrontiert. Und so sieht es dann in meinem Innen vielleicht so aus: Wie können wir unseren Kindern einen gesunden Umgang mit Smartphone oder Netflix lernen? Wer sind überhaupt die Vorbilder unserer Kinder? Wie sprechen wir mit unseren Kindern über Aufklärung oder Genderfragen und Sexualität? Wie stehen wir zu den dringenden ökologischen Fragen und dem Umgang mit Geld? Wofür gibt man Geld aus? Wie gestalten wir ein lebendiges geistliches Leben? Wie vermitteln wir unseren Kindern die Schätze des Kirchenjahres? Erkennen sie überhaupt den Wert von christlicher Gemeinschaft? Vielleicht im gemeinsamen Feiern von Gottesdiensten? Wo und wie erleben unsere Kinder, dass der Glaube plausibel ist? Und ganz praktisch für uns, wo thematisieren wir unsere Herausforderungen in der Ehe oder in der Erziehung? Das könnte jetzt noch weitergehen, aber das sind so Fragen, die mich beschäftigen. Und die Frage ist dann auch, beantworte ich diese Fragen für mich persönlich alleine oder vielleicht mit einem Podcast, der mich gerade inspiriert? Oder finde ich einen Kontext mit anderen Familien, wo ich gemeinsam solche Fragen diskutieren kann oder wir auch einen Lebensstil prägen können oder vorleben können, den wir gerne für unsere Kinder auch attraktiv oder anziehend gestalten möchten. Weil wir auch eben, wie gesagt, glauben, dass ein Lebensstil viel lauter spricht als gute Worte und gute Konzepte.
Auch Papst Franziskus spricht in Amoris Laetitia darüber, dass eine der grundlegenden Herausforderungen für heutige Familien sicherlich die Erziehung ist, welche durch die aktuell kulturelle Wirklichkeit und den großen Einfluss der Medien anspruchsvoller und komplexer geworden ist. Zusätzlich erschwert diese Situation, gemäß Amoris Laetitia, wird diese Situation zusätzlich erschwert durch die wachsende Kluft zwischen Familie und Gesellschaft und zwischen Familie und Schule. Was nichts anderes bedeutet, als dass der klassische Erziehungspakt zerbrochen ist. Die Erziehungsallianz zwischen Familie und Gesellschaft oder Familie und Schule ist in gewissermaßen in eine Krise geraten, so der Papst. Orte wie diese Zusammenkunft hier sind wunderbare Gelegenheiten, um sich mit anderen Familien auszutauschen, die das Anliegen der christlichen Familie teilen. Es braucht solche Verbindungen und Netzwerke. Und vielleicht finden sich auch Familien aus der gleichen Region, mit denen man sich auf einen gemeinsamen Weg des Miteinanders machen kann. Aber ich denke, dass wir auch kreativ werden müssen, um diese Kluft zwischen Familie und Schule wieder zu überbrücken. Hierbei möchte ich Emil Brunner, einen reformierten Theologen und Kirchenmann, zitieren, der 1951 vor dem Grossen Rat im Kanton Bern den Rückgang der reformierten Konfessionsschulen beklagte. Wenn man dem christlichen Volke die christliche Schule nimmt, nimmt man der christlichen Gemeinde einen guten Teil ihrer Freiheit. Reformierte Konfessionsschulen gibt es so in der Schweiz, glaube ich, praktisch nicht mehr. Nur ein paar Jahre später wird in der vierten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils Gravissimum Educationis, die Erklärung über die christliche Erziehung, verabschiedet, welche unter anderem die Wichtigkeit und Bedeutung der katholischen Schule herausstreicht. Und dort wird festgehalten, die katholischen Eltern jedoch erinnert sie, das heißt die Heilige Synode, an ihre Pflicht, ihre Kinder, wann und wo sie die Möglichkeit haben, katholischen Schulen anzuvertrauen, diese nach Kräften zu unterstützen und mit ihnen zum Wohle ihrer Kinder zusammenzuarbeiten. Wir sind der Überzeugung, dass Gemeinschaften, christliche Schulen, Klöster einen unverzichtbaren Wert für die Glaubensvermittlung darstellen. Denn an diesen Orten bekommen unsere Kinder eine lebendige Vorstellung davon, was Glaube heißt. Davon lesen wir auch in Amoris Laetitia. Die Kinder brauchen Symbole, Gesten, Erzählungen. Die Heranwachsenden geraten gewöhnlich in Krise mit Autoritäten und Vorgaben. Deshalb muss in ihnen eine Glaubenserfahrung angeregt werden und in ihnen leuchtende Vorbilder bieten, die allein durch ihre Schönheit überzeugen.
Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir mit den Kindern so gerne nach Einsiedeln kommen, weil es genauso ein Ort ist, wo sie diese Symbole und diese Schönheit auch erleben können. Seit 25 Jahren gibt es in Biel die christliche Schulalternative Schulkooperative, an der wir uns auch engagieren. Wichtig ist dabei zu betonen, die Schulkooperative ist keine heile Welt. Wir haben Kinder mit unterschiedlichsten familiären Hintergründen und persönlichen oder schulischen Herausforderungen. Konflikte gehören ganz normal zum Schulalltag dazu. Auch Mobbing kommt vor. Doch das Herzstück der Schulkooperative ist, dass die Eltern die Erziehung oder eben die Probleme der Kinder nicht der Schule delegieren, sondern mit einem großen Engagement sich einbringen, selbst zur Schule gehen. Zusammen mit anderen christlichen Eltern und Lehrpersonen tragen Eltern mit, sei dies im Unterricht oder im Hausdienst, bei der Leitung von Lagern und als Begleitpersonen auf Exkursionen. Wir sind sehr dankbar für diese Möglichkeit, auch wenn sie uns manchmal einiges kostet. An der Schulkooperative gehört, und das ist uns wichtig, der Glaube selbstverständlich zum Schulalltag dazu. Am Montagmorgen beginnt die gesamte Schule. In Biel sind es knapp 70 Kinder mit einer gemeinsamen Andacht. Dort wird ein Bibelvers der Woche eingeführt und dann auch für aktuelle weltpolitische Ereignisse und ganz persönliche Herausforderungen gebetet. In der Oberstufe wird das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft thematisiert. Christliche Hochfeste werden selbstverständlich und oft auf sehr kreative Weise miteinander gefeiert. Und was uns besonders freut, seit März konnten wir 17 ukrainische Kinder bei uns aufnehmen mit einem großen ehrenamtlichen Engagement von Eltern. Das sind ungefähr 20% unserer sonstigen Schüleranzahl und es hat uns so gefreut, dass wir sie so schnell in den Schulalltag integrieren konnten.
Jetzt kommen wir zum Schluss mit unseren Gedanken zum Thema Familie und Erziehung. Und ja, wir haben große Ziele, sind uns aber sehr wohl bewusst, dass wir auf dem Weg sind und kleine Schritte machen müssen, die zu diesen Zielen führen. Dazu braucht es sehr viel Gnade und eine gute Portion Heiliger Geist. Liebe Freunde, ihr habt sehr reiche Schätze in eurer katholischen Tradition. Grabt diese aus. Entdeckt sie für eure Familien und Pfarreien. Ringt mit diesen Texten. Lasst euch nicht entmutigen durch das, was teilweise auch medial abläuft. Gebt euch nicht zufrieden mit dem, was ihr habt. Lasst euch nicht treiben, sondern bleibt auf dem Weg der Liebe und strebt nach den Geistesgaben. Ganz im Sinne von den Versen aus dem Buch der Sprüche, dem 4. Kapitel, welche wir anfangs gehört haben. Mein Sohn, achte auf meine Worte, zu meinen Reden neige dein Ohr, lass sie nicht aus deinen Augen, bewahre sie in deinem Herzen. Nun möchte ich abschließen mit den Worten von Papst Johannes Paul II., der in bewegter Sorge, wie er selbst schreibt, leidenschaftlich die faszinierende und ernste Aufgabe der christlichen Familien wecken wollte und um den Schutz der heiligen Familie von Nazareth gebetet hat. Denn durch den geheimnisvollen Ratschluss Gottes hat in dieser Familie für viele Jahre der Sohn Gottes verborgen gelebt. Sie ist deshalb Urbild und Beispiel für alle christlichen Familien. Diese Familie einzig in der ganzen Welt hat unerkannt und still in einer kleinen Ortschaft Palästinas gelebt. Sie ist von Armut, Verfolgung und Verbannung heimgesucht worden und sie hat auf unvergleichlich erhabene und lautere Weise Gott verherrlicht. Diese Familie wird den christlichen Familien ihre Hilfe nicht versagen. Ja, sie wird allen Familien in der Welt beistehen, in der Treue zu ihren täglichen Pflichten, im Ertragen der Ängste und Bedrängnisse des Lebens, in der hochherzigen Zuwendung zu den Nöten der anderen, in der freudigen Erfüllung ihrer Berufung. Möge der heilige Josef, der Gerechte, der unermüdliche Arbeiter, der getreue Hüter des ihm anvertrauten doppelten Schatzes, sie stets behüten, schützen und erleuchten. Möge die Jungfrau Maria, wie sie die Mutter der Kirche ist, so auch die Mutter der Hauskirche sein. Möge dank ihrer mütterlichen Hilfe jede christliche Familie wahrhaft eine Kirche im Kleinen werden, in der sich das Geheimnis der Kirche widerspiegelt und gelebt wird. Sie, die Magd des Herrn, sei das Beispiel für eine demütige und hochherzige Annahme von Gottes Willen. Sie, die schmerzhafte Mutter zu Füßen des Kreuzes, lindere die Schmerzen aller, die an den Schwierigkeiten ihrer Familien leiden und trockne ihre Tränen. Und Christus, der Herr, der König des Alls, der König der Familien, sei wie in Kana, in jedem christlichen Heim zugegen, als Quelle von Licht, Freude, froher Zuversicht und Kraft, so dass jede Familie hochgemut das ihre Beitrage zur Ankunft seines Reiches in dieser Welt, Reich der Wahrheit und des Lebens, der Heiligkeit und der Gnade, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Dieses Reich ist das Ziel der Geschichte. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.